20 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Heute den 19. von 22 Abschnitten. Die letzten Tage des Jahres 1859 sind gekommen, das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Graf Holck, der deutsche Kammerherr der dänischen Prinzessin Maria Eleonore, hat sich entschlossen, auf einen Tag von Kopenhagen nach Schloss Holkenäs in Schleswig zu reisen. Nicht aber, um dort mit seiner Familie einträchtig das Weihnachtsfest zu verbringen, im Gegenteil. Die Brandkatastrophe auf Schloss Frederiksborg, gerade im Augenblick seines Zusammenseins mit dem Fräulein Eber von Rosenberg, wirkt mächtig in Holck nach. Dass es ihm gelang, Eber aus den Flammen zu retten, deutet er sich als Zeichen seiner notwendigen Verbindung mit ihr. Eber ist, wie die Prinzessin, erkrankt, sodass sie Holck bei seiner schwerwiegenden Entscheidung nicht raten kann. Holck sucht nämlich eine Aussprache mit seiner Frau Christine herbeizuführen, um sich aus seiner seit langem als einengend empfundenen Ehe zu lösen und Christines Einwilligung in die Scheidung zu erbitten. So kommt er bei der Prinzessin um einen kurzen Urlaub ein und besteigt das Schiff nach Holkenäs. Hören Sie wieder Gerd Westphal.
Den 23. kam die Küste von Angeln in Sicht, und als 10 Uhr heran war, sah man von Deck aus Schloss Holkenäs auf seiner Düne. Die Linien waren verschwommen, denn ein leiser Nebel zog, und einen Augenblick begann es sogar zu schneien. Aber der Flockentanz hörte bald wieder auf, und auch der Nebel war so gut wie verschwunden, als die Schiffsglocke zu läuten anhob und der stattliche Dampfer anlegte. Holck überschritt die kleine Geländerbrücke, die man vom Deck her nach dem Wassersteg hinübergeschoben hatte. Dann schaffte der Steward sein Gepäck nach, und ehe 5 Minuten um waren, dampfte der Holger Danske weiter auf Glücksburg zu. Holck sah dem Schiffe eine Weile nach. Dann warf er seinen Mantel, der ihn beim Ersteigen der Terrasse nur behindert haben würde, zwischen die beiden Koffer und schickte sich an, den Steg entlang zu gehen. Dann und wann blieb er stehen und sah nach Holkenäs hinauf. Es lag jetzt, wo der Nebel sich momentan verzogen hatte, klar vor ihm, aber öd und einsam. Und der dünne Rauch, der aufstieg, wirkte, wie wenn nur noch ein halbes Leben da oben zu finden sei. Die ziemlich zahlreichen Sträucher in Front der Vorhalle waren, ein paar kleine Zypressen abgerechnet, alle kahl und entblättert, und die Vorhalle selbst zeigte sich mit Brettern verkleidet und mit Matten verhängt, um die hintergelegenen Räume nach Möglichkeit gegen den Nordost zu schützen. Alles still und schwermütig. Aber ein Friede, wie der Nachglanz seines früheren Glücks, war doch darüber ausgebreitet. Und diesen kam er jetzt zu stören. Eine Furcht befiel ihn plötzlich vor dem, was er vorhatte. Zweifel kamen. Und sein Gewissen, so gut er es einzulullen wusste, wollte nicht ganz schweigen. Aber so oder so, jedenfalls war es zu spät und er konnte nicht mehr zurück. Es musste sein. Wie würde Ebba ihn ausgelacht und ihm den Rücken gekehrt haben, wenn er bei seinem Wiedereintreffen in Kopenhagen ihr gesagt hätte, ich wollte es tun, aber ich konnte es nicht. Und so nahm er denn seinen Weg wieder auf und stieg endlich langsam die Terrasse hinauf. Als er oben war, rief er einen alten, zufällig des Weges kommenden Diener an, der in einem Nebenhause seit Jahr und Tag schon das Gnadenbrot aß, und fragte ihn, ob die Gräfin im Schloss sei. »Gewiss, Herr Graf«, sagte der Alte fast erschrocken, »in Ihrem Schlafzimmer oben. Ich will voraus und der Frau Gräfin melden, dass der Herr Graf angekommen sind. Nein, lass«, sagte Holck, »ich will selber gehen.« Und nun ging er, sich zunächst seitwärts haltend, auf die Rückfront des Schlosses zu, die den Blick landeinwärts auf die bergabsteigenden Park- und Gartenanlagen hatte. Hier angekommen, nahm sich alles wärmer und wohnlicher aus, und Holck, als er einen Augenblick Umschau gehalten hatte, stieg die 3 Marmortreppen hinauf, die zwischen 2 Säulen hindurch auf die Tür des Gartensalons zuführten. Und nun trat er in den Salon selbst ein, in dem sich alles, trotzdem die Kinder nicht da waren, in weihnachtlicher Vorbereitung zu befinden schien. Auf dem Ecktisch mit der türkischen Decke, daran vor dem Christine mit Dobschütz und Asta zu sitzen und Handarbeiten zu machen pflegte, stand eine figurenreiche, schon durch Jahre hingebrauchte, aber immer noch sehr wohlerhaltene Weihnachtskrippe, während in der Ecke schräg gegenüber ein Christbaum aufragte, noch ganz schmucklos, aber sehr hoch, so dass seine Spitze fast bis an die Decke reichte. Nach alledem musste hier irgendwer eben noch tätig gewesen sein, nur dass sich niemand zeigte. War man vor ihm geflohen? Aber ehe er sich selbst darauf antworten konnte, sah er, dass er sich geirrt hatte, wenigstens in dem, was das Fliehen vor ihm anging. Denn aus der dunklen Hintergrundsecke, die der vorgestellte Christbaum bildete, trat jetzt eine schwarz gekleidete Dame hervor. Es war die Dobschütz. Eine Schale mit vergoldeten und versilberten Nüssen in der Hand, mit denen sie den Baum zu schmücken eben begonnen haben mochte. Sie fuhr zusammen, als sie den Grafen erkannte. »Was ist geschehen? Soll ich Christine rufen?« »Nein, liebe Dobschütz«, sagte Holk, »lassen wir Christine noch eine Weile. Was sie hören muss, hört sie früh genug. Ich bin früher hier als erwartet und hätte gern einen anderen Tag gewählt als diesen, aber ich bleibe nicht lange.« Die Dobschütz wusste, wie es stand und welche sich immer steigernden Ernüchterungen und Kränkungen diese letzten Wochen gebracht hatten. Aber das, was sie da eben von Holk selbst hörte, war doch noch mehr. Ging darüber hinaus. Was sollten diese Worte, die nichts und alles bedeuteten? Und dabei stand er vor ihr mit einem halb trotzigen und doch zugleich verlegenen Gesichtsausdruck, wie wenn er als Ankläger anderer und zugleich seiner selbst käme. »Ich will doch lieber gehen und Christine sagen, dass sie da sind.« Er nickte, als ob er andeuten wollte, nun gut, auch das. »Es ist gleichgültig. Jetzt oder nach einer Viertelstunde.« Dabei schritt er auf die Krippe zu, nahm etliche von den Figuren in die Hand und sah sich um, ob die Dobschütz mittlerweile das Zimmer verlassen habe oder nicht. Ja, sie war fort. Und nun erst ließ er sein Auge umhergleiten, großes und kleines halb gleichgültig musternd, und sah bei der Gelegenheit auch auf die Parkgänge hinaus, darin ein paar Hühner spazieren gingen, weil niemand da war, der es ihnen wehrte. Dann erst trat er wieder zurück und an den offenstehenden Flügel, denselben, daran Elisabeth Petersen und Asta so oft gesessen und vierhändig gespielt oder auch ihre Lieder gesungen hatten. Eins am letzten oder vorletzten Tage vor seiner Abreise. Und mit einem Mal war es ihm, als hör er es noch, aber aus weiter, weiter Ferne. So stand er und träumte vor sich hin, in halbem Vergessen dessen, um was er eigentlich hierher gekommen, als er zu bemerken glaubte, dass die Tür ging. Und nun wandte er sich und sah, dass Christine eingetreten war. Sie blieb stehen und hatte die Hand der Dobschütz genommen, wie um sich zu halten. Holk ging auf sie zu. »Guten Tag, Christine. Du siehst mich früher wieder, als ich erwartete.« »Ja«, sagte sie, »früher.« Und sie gab ihm die Hand und wartete, was er tun würde. Das sollte ihr dann ein Zeichen sein, wie es stünde. Denn sie wusste, dass er trotz aller seiner Schwächen ehrlich war und sich nicht gut verstellen konnte. Holk hielt ihre Hand in der seinen und wollte sie fest ansehen, aber er konnte den ruhigen Blick, der dem seinen begegnete, nicht ertragen. Und so wandte sein Auge wieder beiseite, um es nicht niederschlagen zu müssen, und sagte, während sie in ihrem Schweigen verharrte, »Wollen wir uns nicht setzen, Christine?« Dabei schritten beide auf den Ecktisch zu. Die Dobschütz folgte, blieb aber stehen, während sich die Gräfin setzte, Holk ihr gegenüber, nachdem er einen Lehnstuhl herangeschoben hatte. Die Weihnachtskrippe stand zwischen ihnen. Und über die Krippe fort fragten sich ihre Blicke. »Geh, liebe Julie«, sagte die Gräfin nach einer Pause, »wir sind wohl besser allein. Ich glaube, dass mir Holk etwas sagen will.« Die Dobschütz zögerte, nicht weil sie Zeuge des Peinlichen zu sein wünschte, was sich sichtlich vorbereitete, sondern aus Liebe zu Christine, hinsichtlich deren sie fürchtete, dass sie ihres Beistandes bedürftig sein würde. Zuletzt aber ging sie. Holk seinerseits schien die letzten Worte seiner Frau, dass er ihr mutmaßlich etwas zu sagen habe, zunächst wenigstens widerlegen zu wollen. Er schwieg und spielte dabei mit dem Christkind, das er, ohne recht zu wissen, was er tat, der Jungfrau Maria vom Schoß genommen hatte. Christine sah ihn an und fühlte beinahe Mitleid mit ihm. »Ich will es dir leicht machen, Holk«, sagte sie, »was du nicht sagen magst, ich will es dir sagen. Am Silvester oder am Neujahrstage haben wir dich erwartet, nun kommst du zu Weihnacht. Ich glaube nicht, dass du der Krippe wegen gekommen bist, auch nicht des Christkindes wegen, mit dem du spielst. Es liegt dir etwas sehr anderes am Herzen als das Christkind. Und es kann nur noch die Frage sein, wie dein Glück heißt, ob Brigitte oder Ebba. Eigentlich ist es gleich. Du bist gekommen, um auf das, was ich dir als Letztes und Äußerstes vorschlug, einzugehen und mir dabei zu sagen, ich hätte es ja so gewollt. Und wenn du das sagen willst, so sag es. Du darfst es. Ja, ich habe es so gewollt, denn ich bin nicht für halbe Verhältnisse. Zu den vielen Selbstsüchtigkeiten, die mich auszeichnen, gehört auch die, nicht teilen zu wollen. Ich will einen ganzen Mann und ein ganzes Herz und mag nicht eines Mannes Sommerfrau sein, während andere die Winterfrau spielen und sich untereinander ablösen. Also, sprich es aus, dass du gekommen bist, um mit mir von Trennung zu sprechen. Es war nicht gut, dass die Gräfin ihr Herz nicht bezwingen konnte. Vielleicht, dass sie bei milderer Sprache den so Bestimmbaren doch umgestimmt und ihn zur Erkenntnis eines Irrtums geführt hätte, denn die Stimme von Recht und Gewissen sprach ohnehin beständig in ihm, und es gebrach ihm nur an Kraft, dieser Stimme zum Siege zu verhelfen. Gelang es Christinen, diese Kraft zu stärken, so war Umkehr immer noch möglich, auch jetzt noch. Aber sie versah es im Ton und rief dadurch all das wieder wach, was ihn ach so lange schon gereizt und seit er Ebba kannte, so willfährig gemacht hatte, sich selber Absolution zu erteilen. Und so warf er denn, als Christine jetzt schwieg, das Christkind wieder in die Krippe, gleichgültig, wo die Puppe hinfiel, und sagte, du willst es mir leicht machen. So, glaub ich, waren deine Worte. Nun, ich bin dir das Anerkenntnis schuldig, dass du hinter deinem guten Willen nicht zurückgeblieben bist. Immer derselbe Ton der Überhebung. Dass ich dir's offen bekenne, ich war erschüttert, als ich dich da vorhin eintreten und auf die gute Dobschütz gestützt auf mich zukommen sah. Aber ich bin es nicht mehr. Du hast nichts von dem, was wohltut und tröstet und einem eine Last von den Schultern nimmt oder wohl gar Blumen auf unseren Weg streut. Du hast nichts von Licht und Sonne. Dir fehlt alles Weibliche. Du bist herb und moros und selbstgerecht. Und vor allem so glaubenssicher in allem, was du sagst und tust, dass man es eine Weile selber zu glauben anfängt und glaubt, bis es einem eines Tages wie Schuppen von den Augen fällt und man außer sich über sich selbst gerät. Und vor allem darüber, dass man den Ausblick auf einen engen, auf kaum 10 Schritt errichteten Plankenzaun mit einem Grabtuch darüber für den Blick in die schöne Gotteswelt halten konnte. Ja, Christine, es gibt eine schöne Gotteswelt, hell und weit, und in dieser Welt will ich leben. In einer Welt, die nicht das Paradies ist, aber doch ein Abglanz davon. Und in dieser hellen und heitern Welt will ich die Nachtigallen schlagen hören, statt einen Steinadler oder meinetwegen einen Kondor ewig feierlich in den Himmel steigen zu sehen. Nun, Holk, lass es genug davon sein, ich will dir dein Paradies nicht länger verschließen. Denn das mit dem bloßen Abglanz davon, das redest du nur so hin. Du willst dein richtiges irdisches Paradies haben und willst, wie du dich eigentümlich genug ausdrückst, die Nachtigallen darin schlagen hören. Aber sie werden über kurz oder lang verstummen. Und du wirst dann nur noch eine Vogelstimme hören und nicht zu deiner Freude. Leiser und immer schmerzlicher. Und du wirst dann auf ein unglückliches Leben zurückblicken. Von den Kindern spreche ich dir nicht. Ich mag sie nicht in ein Gespräch wie dieses hineinziehen. Ein Mann, der der Stimme seiner Frau kein Ohr leiht. Einer Frau, die den Anspruch auf seine Liebe hatte, weil sie in Liebe für ihn aufging. Der hört auch nicht auf das, was ihm die bloßen Namen seiner Kinder zurufen. Ich gehe. Mein Bruder wird von Arnewijk aus meine Sache führen, aber nicht etwa in dem Sinne eines Widerstandes oder Protestes gegen das, was du vorhast, davor sei Gott, nur zur Regelung dessen, was geregelt werden muss und wo oben ansteht, ob die Kinder deine sein sollen oder meine. Du wirst, und sie lächelte bitter, soweit ich dich kenne, keine Schwierigkeiten nach dieser Seite hin machen. Es gab wohl Zeiten, wo dir die Kinder etwas bedeuteten, aber das liegt zurück. Die Zeiten ändern sich. Und was dir eine Freude war, ist dir eine Last geworden. Ich will deine künftige Hausführung nach Möglichkeit aller Mühewaltungen überheben, auch der Mühewaltung der Stiefmutterschaft. Und nun leb wohl und werde nicht so hart gestraft für diese Stunde. Dabei hatte sie sich von ihrem Platz erhoben und ging. Sie wollte ihm nicht ausweichen, scharf an ihm vorüber, auf die Tür zu. Von der Schwäche, die sie bei ihrem Eintreten gezeigt hatte, war in ihrer ganzen Haltung nichts mehr. Die Empörung, die ihr Herz füllte, gab ihr Kraft zu allem. Auch Holk erhob sich. Eine Welt widerstreitender Empfindungen regte sich in seiner Seele, was aber nach allem, was er eben wieder gehört hatte, doch vorwog, war ein Gefühl bitterer Verdrossenheit. Eine ganze Weile schritt er auf und ab, und dann erst trat er an die Balkontür heran und sah wieder auf den Parkgang hinaus, der mit Blättern und Tannäpfeln überstreut, in leiser Schrägung bergab und zuletzt links einbiegend nach Holkeby führte. Der Himmel hatte sich wieder bezogen, und ehe eine Minute um war, begann ein heftiges Schneetreiben, ein Tanzen und Wirbeln, bis der Windzug plötzlich nachließ und die Flocken schwer und dicht herniederfielen. Holk konnte nur wenige Schritte weit sehen, aber so dicht die Flocken fielen, sie ließen ihn doch zwei Frauengestalten erkennen, die jetzt von der rechten Seite des Schlosses her in den Parkweg einbogen und auf Holkeby zu hinunterschritten. Es waren die Gräfin und die Dobschütz. Niemand begleitete sie. Holk, als er Christine so den Parkweg hinabschreiten und gleich danach in dem Flockentanze verschwinden sah, war erschüttert. Aber doch nur in seinem Herzen, nicht in seinen Entschlüssen, nicht in dem, was er vorhatte. Das Glück vergangener Jahre lag hinter ihm, das war gewiss. Und er setzte hinzu, durch meine Schuld vielleicht, aber sicher auch durch ihre. Sie hat es so gewollt, sie hat mich gereizt und gepeinigt, erst durch Überheblichkeit und dann durch Eifersucht. Und zuletzt hat sie mir zugerufen, geh, und hat auch nicht einlenken wollen, im Gegenteil. Sie hat sich selber noch übertrumpft und statt der üblichen Hochfahrenheitsmiene zuletzt auch noch die Mitleidsmiene aufgesetzt, und dann ist sie gegangen. Ich mag gegen sie gefehlt haben, in diesen letzten Wochen gewiss, aber der Anfang lag bei ihr. Sie hat sich mir entfremdet, immer mehr und mehr. Und das ist nun das Ende. Ja, das Ende vom Lied. Aber nicht vom Leben. Nein, es soll umgekehrt der Anfang von etwas anderem, etwas Besserem und Freudigerem werden. Und wenn ich aus allem, was zurückliegt, eine Bitterkeit mit in das Neue hinübernehme, so soll mir doch dieses Bittere die Freude nicht für immer vergällen. Wie verlangt's mich nach einem lachenden Gesicht. Ach, diese ewige Schmerzensmutter mit dem Schwert im Herzen, während es doch bloß Nadelstiche waren. Wirklich, es war schwer zu tragen. und jedenfalls war ich es müde. Der alte Diener, der mittlerweile das Gepäck von der Landungsstelle heraufgeschafft hatte, trat jetzt ein und fragte den Grafen, ob er ein Frühstück befehle. »Nein, Doren, jetzt nicht, ich werde klingeln.« Und als er wieder allein war, überkam ihn die Frage, was er nun eigentlich solle. Soll ich hierbleiben und einen Wachsstock zerschneiden und den Christbaum da, bei dessen Ausputz ich die gute Dobschitz gestört habe, mit einem Dutzend Freudenlichter besetzen und dann morgen Abend die Lichter anzünden und mir mein Glück bescheren? Es geht nicht. Und ich kann auch nicht hierbleiben, bloß um hier oben und im Dorf unten den leutseligen und schenkefrohen Gutsherrn zu spielen und dabei den Mägden eine Speziestaler in den Apfel zu stecken und den Michel nach seiner Annemarie oder die Annemarie nach ihrem Michel zu fragen und ob die Hochzeit zu Ostern oder zu Pfingsten sein werde. Und wenn ich sowas selbst wollte, darüber verginge ja noch ein ganzer Tag oder eigentlich zwei, denn sie bescheren hier erst in der Frühe. Zwei Tage, das geht nicht. Womit soll ich die zubringen? Das ist eine kleine Ewigkeit. Und ich bin nicht in der Stimmung, inzwischen Wirtschaftsbücher zu revidieren und über Raps und Rübsen zu sprechen. Und zu Petersen? Er würde mir ins Gewissen reden und doch nichts zustande bringen. Und dann ist auch mutmaßlich Christine noch da. Sie wird unten Station gemacht und einen Boten nach Arnewijk geschickt haben und Alfred wird kommen und sie abholen. Ich habe nicht Lust, dabei zugegen zu sein oder auch nur in der Nähe. Nein, ich will lieber nach Flensburg hinüber. Vielleicht geht heute noch ein Kopenhagener Schiff. Und wenn auch nicht hier, kann ich nicht bleiben. Ich muss fort. Und er zog die Klingel. Sage, dass Johann anspannt, den kleinen Wagen und die Ponys. Ich will nach Flensburg. Es schlug drei, als Holge in Flensburg einfuhr. Und bald danach hielt er vor dem Hillmannschen Gasthause, darin er bei seinen häufigen Anwesenheiten in der Stadt regelmäßig Wohnung zu nehmen pflegte. Der Wirt war einigermaßen überrascht, ihn zu sehen, bis er erfuhr, dass der Graf, dessen Stellung am Hofe der Prinzessin erkannte, nur auf kurzen Urlaub in Holgenäs gewesen sei. »Wann geht das nächste Kopenhagener Schiff, lieber Hillmann?« Hillmann holte die Tabelle herbei, darauf Abfahrt und Ankunft der Dampfer genau verzeichnet waren, und glitt mit dem Finger über die Rubriken hin. »Richtig, Iversens Schiff ist an der Reihe und müsste morgen fahren. Aber der 24. fällt aus, das ist altes Herkommen. Und Iversen, der bei seiner Tochter wohnt und schon Enkel hat, wird an dem Herkommen nichts ändern. Er steht am Christabend auch lieber unterm Weihnachtsbaum als auf Deck. Ist aber sonst ein guter Kapitän, noch einer von den Alten, die von der Pike angedient haben.« Er fährt also den 25. ersten Feiertag, 7 Uhr abends. Und kommt an in Kopenhagen, zweiten Feiertag früh. Das heißt um 9 oder vielleicht auch eine Stunde später. Holk zeigte sich wenig erbaut von dem allen. Und nur wenn er an Holkenäs zurückdachte, war er doch herzlich froh, die lange Zeit von mehr als 2 Tagen in Flensburg verbringen zu können. Er bezog ein Zimmer im 2. Stock, das auf den Rathausplatz hinaussah, und nachdem er mit leidlichem Appetit, denn er hatte seit dem Abend vorher so gut wie nichts genossen, eine verspätete Mittagsmahlzeit eingenommen, verließ er das Gasthaus, um an der Flensburger Bucht hin einen langen Spaziergang zu machen. Erst herrschte Dämmerung, aber nicht lange, so zogen im winterlichen Glanze die Sterne herauf und spiegelten sich auf der weiten Wasserfläche. Holk fühlte, wie der auf ihm lastende Druck von Minute zu Minute geringer ward, und wenn er sich auch nach wie vor keineswegs in einem Zustand von Seelenruhe befand, so galt das, was ihm von Unruhe verblieb, doch mehr der Zukunft als der Vergangenheit und hatte vorwiegend den Charakter einer gewissen erwartungsvollen Erregung. Er malte sich allerlei anheimelnde Bilder aus, wie sie spätestens der nächste Mai heraufführen sollte. Bis dahin musste alles geordnet sein. Die Hochzeit war festgesetzt und er sah sich in der von Menschen überfüllten Hilleröder Kirche. Schleppegrell hielt die Traurede. Die gute Pastorsfrau war ergriffen von der Beredsamkeit ihres Gatten und Dr. B. freute sich, dass mit Hilfe einer schönen Schwedin ein schleswig-holsteinisches Herz für Dänemark erobert worden sei. In der kleinen Hofloge aber paradierte die Prinzessin, neben ihr die Schimmelmann und hinter beiden Penz und Erichsen. Und dann verabschiedeten sie sich von Hiller Oeth und der Gesamtheit der Brautzeugen und fuhren in einem Extrazuge nach Kopenhagen und am selben Abend nach Korsör und Kiel. Und in Hamburg war erste Rast und dann kam Dresden und München und dann der Gardasee mit einem Ausfluge nach Mantua, wo sie sonderbarerweise den Wallgraben, in dem Hofer erschossen wurde, besuchen wollten und dann immer südlicher bis nach Neapel und Sorrent. Da sollte die Fahrt abschließen und den Blick rechts nach dem Vesuv und links nach Capri hinüber wollte er die quälerische Welt vergessen und sich selbst und seiner Liebe leben. Ja, in Sorrent. Da war auch eine so prächtige Bucht wie die Flensburger hier, und da schienen auch die Sterne hernieder, aber sie hatten einen helleren Glanz, und wenn dann die Sonne den neuen Tag heraufführte, da war es eine wirkliche Sonne und ein wirklicher Tag. So kamen ihm die Bilder, und während er sie greifbar vor sich sah, flutete das Wasser der Bucht dicht neben ihm ernst und dunkel, trotz der Lichtstreifen, die darauf fielen. Erst zu später Stunde war er wieder in seinem Gasthaus, und unter Lesen und gelegentlichem Geplauder mit Hillmann verging ihm der andere Tag. Als aber der Abend hereinbrach, trieb es ihn doch hinaus durch die Straßen und Gassen der Stadt, und überall, wo die Fensterläden noch offen oder nicht dicht geschlossen waren, tat er einen Blick hinein. Und vor mehr als einem Hause, wenn er das Glück da drinnen und das Kind auf dem Arm der Mutter sah und wie der Vater seiner Frau die Hand entgegenstreckte, wandelte ihn doch plötzlich eine Furcht vor dem Kommenden an. Und auf Augenblicke stand nur all das vor ihm, was er verloren hatte. Nicht das, was er gewinnen wollte. Welch Heiligabend! Aber er verging, und nun war erster Feiertag, und so langsam sich seine Stunden auch hinschleppten, endlich war doch 7 Uhr heran und die Schiffsglocke läutete. Holk stand neben dem alten Kapitän, und als man eine Stunde später in freies Fahrwasser kam, ließ sich schon ungefährdet ein Faden spinnen, und Iversen erzählte von Altem und Neuem. Es war eine schöne Fahrt, dazu eine milde Luft, und bis über Mitternacht hinaus stand man unter dem Sternenhimmel und berechnete, dass man mutmaßlich eine halbe Stunde vor der Zeit in Kopenhagen eintreffen werde. Dazu beglückwünschte man sich. Und gleich danach zogen sich die wenigen Passagiere, die die Fahrt überhaupt mitmachten, in ihre Schlafkojen zurück. Aber bald änderte sich das Wetter draußen, und als man um 5 Uhr in Höhe von Möen war oder doch zu sein vermeinte, da war der Seenebel so dicht geworden, dass man das Feuer unter dem Dampfkessel ausgehen und die Anker fallen lassen musste. Die Stille, wie gewöhnlich, weckte die Schläfer, und als man eine Viertelstunde später auf Deck kam und nach der Küste von Seeland hinüberschauen wollte, hörte man von dem Mann am Steuer, dass das Schiff festliege. Wie lange? Na, Mittag wird wohl herankommen. Und Mittag war auch wirklich vorüber, als der Nebel endlich wich und die Fahrt wieder aufgenommen werden konnte. Verlorener Tag. Und von einem Vorsprechen im Palais der Prinzessin keine Rede mehr. Die Laternen brannten schon überall am Hafen. Als man bald nach 5 an der Dampfschiffsbrücke anlegte.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Gerd Westphal las die 19. von 22 Folgen aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten können Sie die Fortsetzung hören.
NDR Kultur. Play Jazz.
Zwei Festivals im Norden stehen heute und in dieser Woche im Mittelpunkt der Ausgaben vom Play Jazz Magazin. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Michael Lages und möchte Sie und euch in diesen Tagen schon mal ein wenig einstimmen auf die Jazz Evenings, die Jazzabende in der Klosterruine von Eldena am östlichen Stadtrand von Greifswald und am Ostseebodden. Heute ziehen wir aber erstmal im Gespräch Bilanz der Jazz Baltica, des anderen und viel größeren Festivals am Meer. Unser Gast mit dem Album der Woche kommt derweil von weit, weit jenseits der ganz großen Meere. Aus Brasilien hat uns Hermeto Pascoal die Musik vom frisch erschienenen Album herübergeschickt. Bravosé Ilsa ist es überschrieben. Und es versammelt viele der Kompositionen, die Hermeto, der übrigens gerade 88 geworden ist, für Ehefrau Ilsa geschrieben hat, die schon im Jahr 2000 starb. Ein anderes Highlight aus jüngster Jazzproduktion steht am Beginn und auch die neue CD von Stefanie Bolz ist voll von Widmungen für Frauen. Die Sängerin würdigt und interpretiert Künstlerinnen und Komponistinnen von Hildegard von Bingen bis zu Abby Lincoln, von Kate Bush bis zu Alma Mahler-Werfel. Und von der Blueslegende Ma Rainey hat sie sich das Motto ausgeliehen: Deine Bereitschaft, deinen Dämonen zu begegnen, bringt deine Engel zum Singen. Gut gesagt, Ma Rainey. Dies ist auf Deutsch der Blues for Ma.
Wir waren aus letzte Nacht, meine Ladies und ich. Alles, einfach alles ging schief. Ich hatte es schon erwartet, ein Abend, der so startet. Nach Haus ging ich dann ganz allein. Wohin auch versuchst zu fliehen, du wirst mich ganz bestimmt an deiner Seite sehen. Die Leute sagen, ich bin anders, ich lieg irgendwie falsch. Ist mir auch ziemlich egal. Die ganze Welt mag davon reden, was ich mache und mit wem. Aber keiner hat es je gesehen. Die ganze Welt mag davon reden, was ich mache und mit wem. Aber keiner hat es je gesehen. Ich mag lieber Frauengeschichten. Ich trag Hemd und Krawatte und rede wie ein Kerl. Trag Kleidung wie ein Verehrer von Christina Aguilera. Die ganze Welt mag davon reden, was ich mache und mit wem. Aber keiner hat es je gesehen. Die ganze Welt mag davon reden, was ich mache und mit wem. Aber keiner hat es je. Aber keiner hat.
Female heißt die CD vom Ensemble um Sängerin Stefanie Bolz. Bei GLM in München ist sie erschienen. Und noch einmal bleiben wir dran an der Reihe Next Generation, betrieben vom Magazin Jazz Thing und vom Label Double Moon Records.